Ja, liebe Gemeinde, ich kann nur staunen über die Vielfalt und Fülle, die sich hier ausbreitet, die sichtbar wird und wie schön auch Dinge zusammenpassen. Jetzt haben wir sogar zwei Bäume da mit ganz vielen Dingen. Freut mich sehr. Ich war ganz überrascht. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende mit einigen Leuten so gesprochen, die im Gemeindekontext unterwegs sind, sich gut auskennen. Und einige von denen waren überrascht, dass heute Erntedank ist. Einige waren überrascht, dass heute Erntedank ist. Das zeigt mir aber, im normalen Leben wird es einem gar nicht so bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich mehr empfängt, als er gibt und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Das hat Dietrich Bonhoeffer mal gesagt. Ich wiederhole das nochmal. Im normalen Leben, so im Alltag, wird es einem gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich mehr empfängt, als er gibt und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Denn so, es gibt natürlich Momente im Alltag, wo wir spontan dankbar sind und uns freuen, aber normalerweise, so geht mir das zumindest, dass das Leben zieht sich so durch, man macht seine Aufgaben, hat Begegnungen, Gespräche mit Gott und Menschen, das ist auch gut und hat auch manche Mühe, aber auch viel Freude. Aber so diese Dankbarkeit nochmal bewusst machen, ich glaube, das ist gut, das zu Erntedank zu tun. Also mal bewusst an die guten Gaben Gottes gedenken, denn täglich und immer wieder sind wir reich beschenkt. Wir sind reich beschenkt. Es wird mir immer bewusst, wenn ich zum Beispiel einen gut gedeckten Tisch sehe und mich dann mal frage, wo kommt das eigentlich alles her oder dass das überhaupt wächst. Allein diese Fülle hier unten, da sind ja Früchte und Dinge bei, die ich noch nicht mal kenne, obwohl ich mich eigentlich ganz gut auskenne mit Obst und Gemüse. Aber hier gibt es noch manches zu entdecken. Was für eine Vielfalt, die uns Gott auch bereitstellt. Was für ein Überfluss. Eine Sorte Kürbis hätte doch gereicht, wozu mehrere und andere Dinge noch mehr. Ich kann nur staunen. Außerdem ist ja der Umgang mit Reichtum und Besitz ein ganz hochaktuelles Thema. Wir konnten das ja hier in Wien in der vergangenen Woche in den U-Bahn-Zeitungen sehen. Da gab es so mitten in der Woche die großen Schlagzeilen, dass die Österreicher reicher sind als die Deutschen. Ja, Österreicher reicher als die Deutschen. Und ich habe den Kurier abonniert und habe daraus mal so einige Zahlen entnommen. Da steht das nämlich auch drin, Österreicher sind reicher als die Deutschen. Das war am Mittwoch. Und dort stand zu lesen, jeder Österreicher hat ein privates Nettovermögen von 48.416 Euro. Und zwar vom Geldvermögen, da sind die Schulden bereits abgezogen. Ja? Jeder Deutsche hat in Häkchen nur 44.769 Euro nach diesem Schema. Andererseits, wer sich jetzt fragt, wo dieses Geld geblieben ist bei einem selber, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders. Also, wo ist denn dieses Nettovermögen? In dem Kurierartikel stand auch außerdem, dass dieses Vermögen in Österreich und in Deutschland, ist es ja nicht anders, ungleich verteilt ist. Und dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Aber interessant ist, dass der Umgang mit Geld und mit Reichtum und Wohlstand und Besitz Thema schon zu allen Zeiten gewesen ist. Man hat ja jetzt die Vermutung, in Ägypten das Grab der Nofretete zu finden. Und ich bin gespannt, was man da auch an Reichtümern noch entdeckt, die bis jetzt noch verborgen sind. Ich glaube schon, dass da was hinter ist, hinter dieser Theorie. Bin gespannt. Oder dieser Goldzug da, den es in Schlesien geben soll, im Berg. Wenn der erstmal gefunden wird, wie viele Goldsucher sind da auf dem Weg? Das ist doch erstaunlich. Und auch Jesus hat ja viel vom Geld gesprochen. Übrigens mehr als von Himmel und Hölle zusammen. In 16 von 38 Gleichnissen ist von Geld die Rede. 16 von 38, das ist reichlich. Ja, das sind so, ich bin jetzt nicht so schnell im Prozentrechnen, fast 40%, so über den Daumen, ist eine Menge. Und Jesus hat 5-mal mehr über das Geld gesprochen als über das Beten. 5-mal mehr über das Geld gesprochen als über das Beten. Im Endeffekt spricht er damit auch genau unsere Themen an. Also für viele ist ja Geld eher ein Thema als Beten zum Beispiel. Das ist jetzt kein Urteil, aber es ist eine Beobachtung. Das Geld spielt einfach im Alltag eine Rolle. Wenn ich nachher wieder tanken muss, bin ich wieder geldlos, wenn der Tank gefüllt ist. Also wie wir mit Geld, Reichtum und Besitz umgehen, ist durchaus ein Thema und auch keine Nebensache, auch nicht für Jesus. Und Lukas schreibt ein Gleichnis vom reichen Kornbauern, wo Jesus Folgendes erlebt. Viele Menschen drängen sich um Jesus. Bis dahin, Lukas 12, Vers 1 steht das, inzwischen waren Tausende von Menschen zusammengekommen, so viele, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Cool, wie Lukas das schreibt. Ja, da treten sich die Leute die Füße platt, um bei Jesus zu sein. Denn der hat ja was zu sagen. Und trotzdem spricht Jesus trotz dieser Menschenmenge zuerst zu seinen Jüngern. Das heißt nicht, dass die anderen nicht zuhören. Wir haben gestern im Seelsorgeseminar zum Beispiel gehört, wenn jemand seelsorgerlich mit einem gegenüber spricht und Leute drumherum sind, dann kriegen die mehr mit von diesem Gespräch und Inhalten als die beiden miteinander, weil die auf sich konzentriert sind. Die anderen machen ganz andere Beobachtungen. Und so ähnlich ist das hier auch. Jesus spricht trotz der Menschenmenge zuerst zu seinen Jüngern, warnt sie vor Scheinheiligkeit und spricht davon, wen man wirklich fürchten muss und sagt, lasst euch nicht verführen, fürchtet euch mehr vor Gott als vor den Menschen. Jesus hat in seiner Rede an die Jünger das gegenwärtige Leben und auch das Leben nach dem Tod im Blick. Insofern fand ich es schön, dass die Farida bei diesem schönen Blätterbaum gezeigt hat, da sind ja diese Blätter da oben und gleichzeitig gibt es ja auch welche, die dann runterfallen, aber der Stamm, der Baum bleibt. Und wer so das Farbspiel jetzt beobachtet, wo ein grünes Blatt, wenn das Chlorophyll verschwindet, erstmal gelb wird, dann rot wird, dann braun wird, das ist eine spannende Entwicklung, das zu beobachten jetzt. Und ich bin erstaunt, wie spät wir eigentlich sind hier in Österreich, dass so viel noch grün ist, trotz dieses heißen Sommers. Aber es lohnt sich dahin zu schauen, dass das gegenwärtige und auch das zukünftige Leben nach dem Tod im Blick sind. Und Jesus macht deutlich, dass Gott, der Herr, über unser Leben in jeder Situation ist, so wie Jesus eben als dieser Baum bleibt. Und plötzlich schreit jemand aus dieser Menge mitten in das Gespräch rein, platzt rein in das, was Jesus sagt und sagt, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Jesus als Vermittler in einem Erbschaftsstreit, so mittendrin. Und Jesus sagt zu Recht, lieber Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in Erbschaftsangelegenheiten gemacht? Und dann warnt Jesus alle, den, der da reinruft, seine Jünger und die Zuhörer. Hütet euch vor jeder Art vor Habgier, sagt er, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Sehr spannend, was der Herr Winterkorn demnächst besitzt, wenn ich die Zahlen sehe. Ich weiß, da muss ich einige Jahrhunderte für arbeiten. Jesus erzählt dann ein Gleichnis, um das deutlich zu machen. Wovon hängt das Leben eigentlich ab, wenn nicht von dem, was man besitzt? Und wozu hüten und mehren wir unseren Besitz? Dazu Lukas 12, 16 bis 21 nach der Basisbibel. Lukas 12, 16 bis 21. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genügend Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meinen Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönne dir Ruhe, iss, trink, genieße das Leben. Aber Gott sagt zu ihm, wie dumm du bist, du Narr. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Wer ist wirklich reich? Dieser Mann war ja reich und er wurde sogar noch reicher. Jesus sagt nicht, wie der zu seinem Reichtum gekommen ist. Vielleicht hat er etwas geerbt und aus diesem Erbe etwas gemacht. Vielleicht hat sein Vater ihn bei der Firmenunternehmensgründung unterstützt. Vielleicht ist er auch ein Self-Made-Man, also vom Tellerwäscher zum Millionär, alles selbst erarbeitet, jedes Korn in seiner Scheune. Er war jedenfalls nicht durch Faulheit aufgefallen und auch nicht durch Zufall reich geworden. Er war reich, weil er fleißig war. Er hat vielleicht manches Opfer gebracht. Freunde, Davon ist hier nicht die Rede. Auch eine Familie scheint nicht auf. An Gott wird nicht gedacht. Gottesdienst, Fehlanzeige. Und dieser Mann, der ist schon reich und wird noch viel reicher. Das ist eigentlich typisch. Also wer ein gutes Kapital hat, in einer gewissen Höhe, der wird automatisch reicher. Bis jetzt funktioniert das noch in diesem System. Fragt sich, wie lange noch. Aber der hat viel gesät und viel geerntet. Und er war klug und geht planerisch vor. Und hat eine große Ernte, damit großes Kapital, was er gut anlegt. Er macht eigentlich alles richtig. Ein kluger Mann. Er ist vernünftig. Bis dahin reicht seine Vernunft, dass er sagt, jetzt reicht's. Jetzt ist es genug. Gönn dir die Ruhe. Iss, trink und genieße das Leben. Das muss man ja auch erstmal können. Es kann ja sein, dass er schon wieder weiter plant, wie das Kapital noch weiter vermehrt wird, dass ihn das nur noch beschäftigt. Aber interessant, dass er diesen Punkt findet, und das kann man ja jedem reichen Menschen nur gönnen, zu sagen, stopp, jetzt ist genug, gönn dir die Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Und wir haben ja im Sommer so über das Leben genießen eine Predigtreihe gehabt, wo es genau darum ging, einfach das Leben genießen. Das ist schön und Gott gefällt das sogar. Dieser Mann kann sich alle Wünsche erfüllen. Mehr braucht es wirklich nicht. Und er kann gut leben, vielleicht sogar bis zum Lebensende, was dann doch schneller kommt, als er glaubt. Aber wie wäre es, so ausruhen nach der Arbeit, das wohlverdiente Glück genießen? Eigentlich gönne ich dem das. Der hat ja wirklich was geleistet. Und er schadet ja auch niemandem, wenn er sich jetzt ausruht. Er tut sogar einem Staat von heute würde er gut tun, wenn er das Geld ausgibt. Bringt ja Steuern. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt man. Warum nicht? Und eigentlich könnte man diesen Mann bewundern. Mancher empfindet vielleicht Wehmut, so wäre ich auch gerne. Oder man könnte glatt neidisch werden. So gut geht's mir ja nicht. Am liebsten möchte man ja die Rolle tauschen, oder? So abgesichert, selbstbestimmt leben. Von niemandem abhängig sein, komplett ausgesorgt haben, frei sein, glücklich sein. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich Bibel lese, was für ein toller Erzähler Jesus ist und was für ein ausgezeichneter Schriftsteller der Lukas ist. Denn plötzlich gibt es ja diese tragische Wende. Man malt sich dieses glückliche Bild aus, wo es dem richtig gut geht und der mal richtig durchatmen kann. Und dann, bevor der seine Pläne ausführen und sein Glück genießen kann, kommt es ganz anders. Der muss sterben, plötzlich und unerwartet. Ich denke, für die Zuhörer, die dieses Gleichnis gehört haben, war das in dem Moment ein Schock, als diese Stelle kam. Denn es ist ja schön, auch diesen Traum mitzuträumen. Auf einmal bricht das ab. Kein Happy End. Gott sagt zu ihm, wie dumm du bist, du Narr. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? Mit diesem Gleichnis warnt Jesus seine Zuhörer damals, das soll nicht eure Geschichte werden. Und damit weist Jesus auch uns heute darauf hin, das soll nicht unsere Geschichte werden, meine oder deine. Eigentlich hat der Mann ja nichts falsch gemacht. Dieser Tod, den er plötzlich stirbt, ist ja keine Strafe für irgendwelche Fehler, die hier irgendwo dokumentiert sind. Doch heißt es, wie dumm du bist, du Narr. Wo liegt eigentlich das Problem, auf das Jesus hinweist? Und was hat das mit Erntedank zu tun? Der Fehler liegt ja nicht im Handeln. Dieser Mann hat alles richtig und gut gemacht. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Der Fehler liegt in der Haltung. So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, sagt Jesus, aber bei Gott nichts besitzt. Ich glaube, dieser Erntedanksonntag ist ein guter Moment und es braucht auch diesen Sonntag im Jahr, mal innezuhalten, so wie dieser Mann, aber etwas Gutes daraus zu machen. Zu überlegen, was haben wir für uns selbst angehäuft? Ich freue mich ja über das, was ich besitzen darf, was mir auf Zeit anvertraut ist. Ich darf das Leben genießen, über die vielen schönen Dinge freue ich mich. Und dann noch diese andere Frage, was besitzen wir bei Gott? Wie weit hat der in unserem Leben einschließlich Besitz etwas zu melden? Und wann ist ein Erntedankopfer? Wir werden das hier nachher erbitten und einsammeln, zusammenlegen. Wann ist das Erntedankopfer ein echtes Opfer? Oder ist das nur so ein Begriff, den wir seit Jahrzehnten verwenden? Ab wann wird etwas ein Opfer? Wann lasse ich etwas los und stelle es Gott zur Verfügung? Das ist ja eigentlich der Sinn eines Opfers. Ich stelle Gott etwas zur Verfügung, was er mir anvertraut hat. Dieser Mann war erfolgreich, aber selbstsüchtig. Gott hatte keinen wirklichen Platz in seinem Leben und über sein Leben und seinen Besitz hatte Gott schon gar keine Gewalt. Und so hängt der Mann sein Herz an den Reichtum entgegen der Warnung: Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Übrigens, was Reichtum betrifft, stelle ich zunehmend fest, es kommt gar nicht auf den Vergleich mit anderen an. Es wird immer einen reicheren Menschen geben, sondern ich glaube, es kommt darauf an, woran mein Herz hängt in dem System, in dem ich mich selber befinde. Welche Dimension hat da Reichtum und Gott? Steht Gott da drüber oder gewähre ich Gott einen kleinen Teil von meinem Leben, den er dann auch einnehmen darf? Oder steht er über allem? Dieser reiche Grundbesitzer, der entspricht etwa dem Mann, der sein Herz an diese Erbschaft da hängt und möchte, dass Jesus da eine Erbschaftsstreitigkeit regelt. Habgier ist eigentlich das, was beide verbindet. Und zuvor hätte Jesus aber gewarnt: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier und dein Leben hängt nicht davon ab, was du besitzt. Hat die Bibel daher etwas gegen reiche Leute? Oder müssen alle Christen arm sein? Sind sie dann richtige Christen? Ich glaube nicht. In der Bibel werden ja viele reiche Menschen beschrieben, die durch Gott gesegnet sind. Abraham zum Beispiel war ein ganz reicher Mann. David war reich. Der Reichtum Salomos oder überhaupt das, was es zu sehen gab, was er in Israel geschaffen hat, reichte weit, bis dass sogar die Königin von Saba schaute, was ist da los. Selbst Hiob war ein reicher Mensch. Der fiel ja ganz tief, aber wurde hinterher überreich beschenkt. Ihr erinnert euch auch da an eine Predigt vielleicht. Und auch im Umfeld Jesu, wenn Jesus beschenkt wird mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, ist das ein Schatz, das ist Kapital. Und auch im Umfeld Jesu gibt es ja Reiche, die Jesus unterstützen. Wer stellt denn das Felsengrab zur Verfügung, in dem Jesus begraben werden kann? Oder wer sorgt sich um den Leichnam? Oder wer lädt Jesus zum Essen ein und feiert mit ihm? Das waren ja reiche Leute. Und auch mit Zöllnern und Sündern, wenn er mit denen zu tun hatte, das waren ja reiche Leute damals. Also, reich sein, wirtschaftlich denken, ist ja kein Fehler. Reichtum wird dann aber zur Gefahr, wenn er uns von Gott wegbringt. Wenn Reichtum und Geld, Gier und Besitz mehr Macht haben, unsere Herzen zu erobern. Jesus nennt Reichtum und Geld Mammon. Diesen Begriff kennen wir heute auch noch in unserer Sprache. Der schnöde Mammon zum Beispiel. Damals war es ein Götze, der Macht ausübt und die Menschen beherrschen will. Geld, Sex und Macht sind so die großen Faktoren, die das Leben eines Menschen beherrschen. Und ich glaube, wer sich selbst mal anschaut, wird auch Dinge davon in seinem Leben entdecken können, wenn er sich darauf einlässt. In diesem Fall geht es um Habgut, Habsucht und Gier. Also einen Besitz, Güter haben, die dann zu einem Gott werden, um die sich noch alles dreht. Auffällig, dieser reiche Mann in diesem Gleichnis spricht nur mit sich selbst. Er führt einen Monolog mit seiner Seele. Nicht nach dem Motto, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern ich will das und das damit machen, mit dem, was ich hier habe. Dem fehlt eigentlich ein Mensch, ein echtes Gegenüber, ein Miteinander. Das wird ersetzt durch Vorräte, Ernte, Erlös und Gewinn. Das sind so die Platzhalter. Und eigentlich tut er mir dann doch leid. Der ist ja mit seinem Reichtum allein. Wem zeigt er das? Und mit wem genießt er das? Wie ist das ohne andere Menschen? Bis dahin ohne Gott. Wie ist es, wenn ein Mensch gottlos glücklich ist? Das gibt's ja. Es gibt ja Menschen, die gottlos glücklich sind. Oder wenn jemand denkbar undankbar ist, wohin soll auch sein Dank, wenn es da kein Gegenüber gibt? Die Frage an den reichen Grundbesitzer könnte ja lauten: woher kommen die große Ernte und dein Reichtum eigentlich? Er würde wahrscheinlich sagen, von meiner Arbeit, von meiner Leistung. Er muss also nicht fragen, was vor meiner Leistung, sondern er kann wirklich was aufweisen. Fleiß, Organisationstalent führen zum Erfolg. Gute Umstände kommen noch dazu, günstige Gelegenheit und auch etwas Glück. Und doch ist er mit seinem Reichtum allein. Er sieht im Endeffekt den Geber hinter den Gaben nicht. Und da fällt mir auf, ich muss mich ja auch mal wieder daran erinnern, dass das Brot, was ich esse, dass das ja eine Vorgeschichte hat. Das kommt ja nicht irgendwo her, sondern dass es da Menschen gibt, die dieses Korn angebaut haben, gepflegt haben, geerntet haben, dass es verarbeitet wurde und dass es einen Gott gibt, der das überhaupt wachsen ließ. Ich staune, was aus einem Korn wird. Wie funktioniert das eigentlich? Und warum geht es uns hierzulande so sehr gut? Das ist unverdientes Glück und ein Segen Gottes. Der reiche Mann hier ist mit seinem Reichtum allein. Er sieht den Geber hinter den Gaben nicht. Von Gott kein Wort. Nicht einmal ein gedankenlos dahingesagtes Gott sei Dank. Auch das fehlt. Jesus macht deutlich, wie dumm, wenn jemand ein Leben lang nur Reichtümer, Besitz und Dinge ansammelt, dabei keinen Gedanken an andere Menschen und an Gott verschwendet. Was für ein törichter, armer Mensch, was für ein Narr. Ein Narr, der sein eigenes Weltbild pflegt, der sich in Sicherheit wiegt, die er sich selbst und allem durch alles mit allem Geld der Welt nicht geben kann. Der etwas zur Mitte seines Lebens gemacht hat, das eigentlich niemals im Zentrum stehen darf. Der sich für den Eigentümer seines Lebens hält. Was folgt für uns heute daraus? Wenn wir Erntedank feiern, erinnern wir uns wieder daran, wie reich wir beschenkt sind. Wir danken Gott für Nahrung, Kleidung, Freiheit. Gestern zum Beispiel war für die Deutschen ein wichtiger Feiertag. 3. Oktober 1990, da war Deutschland endlich eins nach dem Mauerfall. Es ist in meinem Tag gestern untergegangen, weil viele andere Dinge mich beschäftigt haben. Aber ich habe mich wieder daran erinnern lassen müssen, da war etwas ganz wichtiges historisches Ereignis und ich war Zeitzeuge, ich habe das erlebt, wie die Mauer gefallen ist und welchen Prozess es dann auch noch brauchte, wo es um viel Geld ging. Und heute noch geht, jeder deutsche Steuerzahler am Westen zahlt einen Solidarbeitrag, damit der Osten weiter aufgebaut wird. Bis heute noch. War auf 10 Jahre begrenzt. Es sind 25 Jahre, die das jetzt läuft. Da geht es um viel. Und trotzdem Dankbarkeit, dass es ein Deutschland gibt, wieder. Gleichzeitig um uns herum mit Schrecken festzustellen, wie Länder zerfallen, weiter östlich von uns und auch weit im Westen. Oder Syrien, Irak und so weiter. Wir können dankbar sein für Freiheit und Frieden, Reisefreiheit. Keine Grenze ist gesperrt. Es wird im Moment nur mehr kontrolliert. Da glauben wir nicht den Schlagzeilen, dass die Grenzen dicht sind. Das stimmt nicht. Es wird nur mehr kontrolliert. Und Menschen können frei reisen, mitten durch Europa. Und was wir erleben, ist eine Völkerwanderung im Moment. Wir haben Freiheit. Wir können auch frei reden, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen und uns das keiner verbietet, dass es letzten Sonntag eine politische Predigt geben konnte. Das ist Freiheit in einem System, in einer Demokratie. Wir können sehen, hören, sprechen, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können. Lobet den Herrn. Mir fällt auf, dass vieles, was ich als selbstverständlich nehme und das mir gar nicht mehr auffällt, dass ich das gar nicht selbst verdient habe. Und dass ich das gleichzeitig nicht für mich alleine empfangen habe. Erntedank wird deutlich, dass unser Leben mehr braucht als materielle Güter und Sicherheit. Dass Leib, Seele und Geist, unser ganzer Mensch mehr braucht. Es gibt Menschen wie der reiche Grundbesitzer, die sagen, gönn dir die Ruhe, iss, trink, genieße das Leben. Sie reden mit sich selbst im Monolog ihrer Seele. Und dann gibt es Menschen, die ihr Leben zum Erntedank machen. Oder die Erntedank in ihrem Leben leben. Die sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das sagt ja nur einer, der sich wieder daran erinnern lassen muss. Oder auf Seele Gott zu loben, wie wir gesungen haben. Das sind Menschen, die bringen zum Ausdruck, dass ihr Leben durch Dankbarkeit Gott gegenüber auch gute Früchte trägt. Siehe, dieser Dankesbaum. Manche Blätter hat er schon verloren, aber die darf man ja in diesem Fall nochmal dran picken. Menschen, die Erntedank in ihrem Leben leben, bringen alles, was sie haben, in Beziehung zu Gott. Wie wäre das, wenn wir unser Leben so verstehen, dass wir Gott nicht nur eine Nische geben, so vielleicht ein Drittel, ein Viertel unseres Lebens, sondern sagen, das ist unser Leben, uns von Gott gegeben und alles untersteht seiner Herrschaft. Das ist doch mal interessanter und guter Gedanke. Also, sei klug und mach deine Lebensrechnung mit Gott. Nicht ohne ihn, könnte man diesem Mann sagen. Denn hinter allem Hab und Gut steht eigentlich Gottes Güte. Hinter allem Besitz, den Begabungen, den Talenten steht Gottes Güte und Liebe. Und wir könnten noch nicht mal einen Atemzug ohne Gott tun. Und doch läuft das irgendwo selbstverständlich. Unser Herz schlägt und wir atmen. Wie wäre uns, wenn wir uns das bewusst machen, dass unser Herz für Gott schlägt? Ich glaube, wer das begreift und Erntedank sich nochmal klar macht, der lebt anders. Dass wir Gott miteinander danken und ihn loben, gemeinsam mit anderen, das ist das Besondere an dieser Stelle. Dass man nicht ein Selbstgespräch führt mit dem Monolog seiner Seele, sondern dass aus Selbstgesprächen Gespräche mit Gott werden und den Menschen. Und den Blick auf den Besitz, dass da auch der Blick auf den Zehnten dazu gehört oder auch ein echtes Opfer. Dieses Gleichnis hat ja eine dramatische Wahrheit. Das ist ja zum Schluss noch sichtbar. Die Frage nach dem bleibenden Reichtum ist letztlich die Frage nach dem Tod. Was bleibt? Manche Menschen haben ja in ihrer Lebensplanung keinen Platz für Gott. Oder dieser Gedanke, dass Gott über alle Bereiche des Lebens Herr sein könnte, kommt gar nicht in den Sinn. Und mancher macht vielleicht auch seine Lebensrechnung ohne Gott, steht aber am Ende mit leeren Händen da. Das Totenhemd hat keine Taschen, sagt man ja. Und was nützt es dem Menschen, der Reichste auf dem Friedhof zu sein? Das finde ich so interessant in Österreich. Ich gehe gerne über Friedhöfe. Da kann man eine ganze Menge Biografien lesen. Zum Beispiel Hausbesitzers Witwe ist da begraben. Hausbesitzers Witwe. Das heißt, da hatte mal jemand ein Haus, hat das der Witwe vermacht. Und die Witwe ist fast die Reichste auf dem Friedhof in dieser Abteilung. Interessant. Also ich finde das spannend, diese Inschriften. Und was nützt es dem Menschen, der Reichste auf dem Friedhof zu sein? Manche Menschen haben sich ja von Gott verabschiedet. Wir haben gestern zum Beispiel bei der Seelsorgeschulung jemanden von der Notfallseelsorge da gehabt. Und der sagt, wenn Sie in irgendeinen Notfall hineingerufen werden, rechnen Sie nicht damit, dass Menschen irgendeine Gottesbeziehung haben. 80% in Österreich, statistisch, haben diese Beziehung nicht. Also man kann nicht gleich mit der Bibel und Psalmen und Gebeten kommen. Das funktioniert nicht. Sondern man muss anders schauen, wie man sich das Leid in einer Situation miteinander anschaut. Viele Menschen haben sich von Gott verabschiedet, auch von der Gemeinde Jesu. Vielleicht haben sie auch Gott einfach vergessen, aus ihrem Leben verdrängt, weil alles andere wichtiger war und immer Aufmerksamkeit brauchte. Und jetzt ist Jesus einer, der seine Zuhörer durch dieses Gleichnis einerseits in eine wunderbare Welt hineinführt und gleichzeitig fürchterlich schockiert. Und gleichzeitig geht es um die Frage, welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Gar keine? Oder ist er, was das Beste wäre, wenn er nicht nur eine Rolle spielt, sondern der Regisseur unseres Lebens wäre? Zum Schluss noch einige Gedanken. Wer wirklich reich ist, der vertraut Gott, dass alles, was wir wirklich brauchen, geschenkt und gegeben wird von Gott. Der gesteht Jesus nicht nur eine Rolle im Leben zu, sondern lässt ihn Regisseur sein, den Herrn über alles. Außerdem, so geht es mir, reich ist auch, wer verschenkt, gibt und teilt. Ich glaube, das, was in Österreich im Moment bei vielen geschieht, im Umgang mit den Flüchtlingen, dass Menschen jenseits der organisierten Strukturen abgeben von ihrem Besitz, teilen, versorgen, pflegen, helfen, das ist für diese Menschen auch eine euphorisierende, fröhliche, aufbauende Erfahrung. Eigentlich geben sie ja was ab von ihrem Besitz. Und gleichzeitig, glaube ich, machen das die Menschen auch, weil es ihnen gut tut. Diese Erfahrung tut ja gut. Ist ja erfreulich. Es ist eine unglaublich schöne Erfahrung, die man machen kann, wenn man sagt, ich bin reich, beschenkt und ich kann fröhlich teilen. Also das genieße ich persönlich immer wieder. Gott ist ja auch selbst ein Geber. durch und durch. Er gibt und verschenkt täglich neu. Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung, Hoffnung, Freude, Geist und Kraft. So großzügig ist Gott. Er ist reich und er gibt. Und wer wirklich reich ist, zeigt das damit, dass er es Gott gleich macht. Sei wie Gott, sei reich. Mach was. Gib den eigenen Reichtum. Spür das auch, was es bedeutet, dass du reich beschenkt bist. Und dann wird ein Handeln, reich sein, Dinge verwalten, auch zu einer Haltung, die Gott unterstellt ist. Und dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Amen.